Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Am 26. April 1986 explodierte der Reaktor 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl. Die Explosion und ihre Folgen, die radioaktive Strahlung, forderte unzählige Menschenleben. Und dennoch haben die Menschen auch die Sperrzone rund um den Reaktor nie ganz verlassen. Der Film Roadside Radiation begleitet die Menschen in der Sperrzone und erkundet mit ihnen ihren Alltag. Der Film ist nun fertig und Filmemacher Moritz Schulz von Early Bird Pictures aus Bad Krozingen bei Freiburg kam zum Gespräch bei Radio Dreieckland.
Roadside Radiation ist ein Film. Regisseur Moritz Schulz ist bei mir im Studio von den Early Bird Pictures. Und die sitzen in Bad Krozingen und der Film, der dreht von Tschernobyl. Ihr habt Tschernobyl besucht und dort einen Dokumentarfilm gemacht. Was war die Intention, in Tschernobyl einen Dokumentarfilm zu machen?
Also was uns interessiert hat damals war, es gibt so viele Filme und so viel Dokumentationen und Berichte darüber, wie die Katastrophe abgelaufen ist und wie es unmittelbar danach war und natürlich auch, was die gesundheitlichen Folgen angeht. Und diese Filme sind wichtig und trotzdem gibt es diese schon. Und wir haben uns gefragt, wenn man jetzt von einer heutigen Perspektive an diese Zone rantritt, also nach 30 Jahren, das ist ja jetzt gerade erst 30-jähriger Jahrestag gewesen, der Katastrophe, wie man das heute sehen würde und wie die Menschen heute dort leben in dieser Zone. Und deswegen sind wir da hingereist und haben uns angeschaut, wie die Menschen heute noch mit dieser Zone interagieren, wie sie da leben und wie sie mit diesen Folgen, die ja heute noch bestehen, sehr stark bestehen, wie sie damit umgehen.
Die Zone heißt ja Zone. Was heißt es Zone? Was erlebt man da?
Interessanterweise hat es im Englischen und auch letztendlich im Russischen die Zone einen ganz interessanten Namen. Die heißt nämlich aus dem Englischen, also ins Englische übersetzt, heißt die Zone of Alienation, also die Zone der Entfremdung. Und ich finde, das trifft es sogar ganz gut, besser als Sperrzone, weil was das im Grunde heißt ist, da sind natürlich die Menschen damals evakuiert worden. Und ursprünglich, direkt nach der Katastrophe, war die Idee, man macht einen Zaun drumherum, man buddelt irgendwie den radioaktiven Müll und die ganzen Folgen buddelt man irgendwie unter macht einen Zaun drumherum und dann macht man das Tor zu und schmeißt einen Schlüssel weg. So war anfangs die Vorstellung. Und dann hat aber natürlich die weitere Geschichte dieser Idee, die ja sowieso auch ein bisschen platt ist, dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, einerseits die Leute wollten zurückkehren, die wollten nicht woanders leben, die hatten auch große Probleme, woanders zu leben. Dann gab es sehr viel Chaos und Plünderei und Leute, die da einfach so in die Zone gezogen sind. Das war vor allem in den 90er Jahren der Fall, also da, wo dann die Sowjetunion zusammengebrochen ist und ganz viel Chaos in den ganzen postsowjetischen Ländern ausgebrochen ist. Und da haben natürlich die Leute versucht, mit allem Möglichen irgendwie Geld zu verdienen oder irgendwie vor dem Staat zu flüchten oder was auch immer sie für Gründe hatten. Auf jeden Fall gab es dann einen sehr regen Verkehr und auch sehr viel Kriminalität innerhalb der Zone. Und im Grunde ist von alledem heute noch ein bisschen was übrig, aber natürlich hat sich die Lage wieder etwas beruhigt. Und trotzdem gibt es noch sehr, sehr viele Menschen, die da weiterhin reingehen, weil natürlich muss man auch weiterhin mit dem Ort irgendwie so oder so umgehen. Es gibt viele Leute, die arbeiten da noch. Wir haben ja auch Menschen begleitet, junge Leute, die jetzt aus einer ganz anderen Motivation in die Zone gehen, die da irgendwie was suchen, Teile ihrer Kindheit suchen oder irgendwie sich selber, oder es ist nicht ganz klar, aber die auf jeden Fall irgendwie in diesen Ort gehen, aus ganz anderen Intentionen, als die Leute bisher dahin gegangen sind.
Was heißt in den Ort gehen? Heißt es außerhalb leben und immer wieder den Ort aufsuchen? Oder heißt es tatsächlich dann reingehen und irgendwie in diesem Ortschaft leben? Und ich schieb gleich noch eine zweite Frage nach. Du hast gesagt, junge Menschen, die dort ihre Kindheit suchen. Ich denke mal, junge Menschen, die sind noch jung, suchen dann nicht eher die Älteren ihre Kindheit, weil das ist ja immerhin schon 30 Jahre her. Und unter Älteren verstehe ich dann praktisch die 50-Jährigen, 60-Jährigen, die dort ihre Kindheit unter Umständen als 15-Jährige bis 30-Jährige dann verbracht haben.
Also was uns mit dem Film wichtig war, war zu zeigen, wie vielfältig die Interaktionen sind mit der Zone. Und du hast erst gefragt, ob die da nur temporär reingehen und eigentlich draußen leben oder ob die da dauerhaft leben. Und da gibt's eben ganz unterschiedliche Antworten. Also klassischerweise, das kennt man ja auch schon aus früheren und anderen Filmen, gibt es die Menschen, die wir ja auch getroffen und begleitet haben, die ursprünglich dahergekommen sind und die dort wieder hingezogen sind als sogenannte Selbstsiedler oder Selbstsiedlerinnen. Es sind hauptsächlich jetzt heutzutage noch Frauen übrig, interessanterweise. Sind da hingegangen, weil sie, wieder hingegangen, weil sie da ursprünglich herkommen, weil sie halt irgendwie ihr Dorf, ihre Dorfgemeinschaft, ihre ursprünglichen Herkunft, quasi den Boden ihrer Vorväter nicht missen wollten. Und die leben da dauerhaft. Und dann gibt es Leute, die arbeiten da. Wir haben auch Leute begleitet, die da direkt im Reaktor noch arbeiten, die auch noch schon zum Zeitpunkt der Katastrophe da gearbeitet haben und trotzdem bis heute da weiterarbeiten, was natürlich in sich auch sehr irritierend ist, warum, obwohl sie diese Katastrophe so hautnah wie kaum jemand anders erlebt haben, trotzdem weiterhin bereit sind, in so einem Atomkraftwerk zu arbeiten. Und dann gibt es Leute, die kommen ursprünglich daher und sind dann weggezogen, so wie ein anderer Protagonist von uns, und kommen trotzdem tagtäglich wieder rein, weil sie irgendwie eine Mission haben, weil sie das Gefühl haben, man muss daran erinnern, man muss da irgendwie dieses Erbe, diese Erinnerung aufrechterhalten und die Menschen irgendwie dafür wachrütteln, was das bis heute bedeutet. Und dann gibt es eben diese jungen Menschen, von denen ich gesprochen habe, und die, da ist ganz unterschiedlich. Es gibt halt so eine Art Subkultur, die sich auch erst in den letzten 10, 12 Jahren herausgebildet hat. So eine Subkultur von jungen Leuten, die sind so Ende 20, Anfang 30, würde ich sagen. Und die sind, manche von denen gehen vielleicht mal 2, 3 Wochen im Jahr rein, andere gehen sehr oft rein. Und zum Beispiel unser wichtigster Protagonist, der Mark Jan, der ist da zum Teil ein Drittel oder sogar bis hin zu einer Hälfte seines Jahres ist er da in der Zone. Der geht auch einer unregelmäßigen Tätigkeit außerhalb des Zonenlebens nach. Also er ist Schriftsteller und schreibt auch viel über die Zone. Und auf jeden Fall bleibt er da für viele, viele Wochen am Stück. Und da ab einem bestimmten Punkt bei den ganz extremen Fällen, so wie ihm, da stellt sich die Frage schon, wo wohnt er eigentlich, wo lebt er eigentlich, und da ist es fast gleichwertig zwischen Zone und da draußen. Und wenn man ihn so beobachtet und im Alltag sieht, das haben wir jetzt nicht im Film selber, aber dann merkt man, dass auch das Draußensein, also er wohnt eigentlich in Kiew, das Draußensein im Grunde immer wie die Vorbereitung auf die nächste Tour in die Zone ist. Und jetzt zu deiner zweiten Frage wegen der Kindheit. Natürlich ist es richtig, also wenn die Leute noch älter wären, dann wäre das vielleicht noch mehr ihre Kindheit. Andererseits, man muss sich vorstellen, tatsächlich, also was in der Zone und durch die Evakuierung passiert ist, ist, dass 86 einfach der Deckel drauf gemacht wurde und dass alle Items, alle Alltagsgegenstände, alle Bücher, alles, was da so drin rumliegt, das ist alles in dieser Zeit, in diesem Jahr eingefroren. Und natürlich haben die Leute, die jetzt da reingehen, die jetzt vielleicht Ende 20, Anfang 30 sind, trotzdem noch eine sehr enge Bindung daran, weil das natürlich alles Gegenstände waren und Elemente dieses Großwerdens in einem sozialistischen und dann postsozialistischen Land. Alles Elemente, die sie noch aus ihrer Kindheit, aus dem Alltag kannten. Und also das Ganze drumherum. Insofern passt das schon sehr gut, weil natürlich ältere Leute würden eine andere Kindheit suchen und die finden sie dann da so nicht mehr, weil sich natürlich bis dahin die Zeit ganz normal weiterentwickelt hat. Und Punkt 86 ist da halt einfach die Zeit stehen geblieben.
Das ist natürlich ein sehr, sehr markanter Punkt. Nicht so markant, glaube ich, ist irgendwie, was ist denn die Zone ganz genau? Ich meine, wir reden ja jetzt ganze Zeit davon, dass man in die Zone reingeht, aber irgendwie würde das ja eine Grenze bedeuten. Wann überschreite ich die Grenze? Bin in der Zone, wann bin ich da draußen? Das müsste ja im Grunde genommen fließen sein. Wo fängt denn da die Zone an und weshalb?
Naja, die Zone ist auf jeden Fall erstmal ein Sperrgebiet von etwa 3000 plus x Quadratkilometern. Ich weiß gerade nicht genau die Zahl, aber so rund um 3000. Das bezieht sich jetzt auch nur auf die Ukraine, das Gebiet in der Ukraine. Und klassischerweise ist es so, da ist ein Zaun drumherum und da sind Checkpoints, durch die man, wenn man da legal rein will, da fährt man rein. Das wird auch von der Miliz, also sprich von der Polizei, bewacht und in der Zeit, wo wir da waren, zum Teil auch vom Militär, weil es dann für die, es war ja nun Ende 2015 haben wir da gedreht, da war ja auch der Konflikt mit Russland in der Ostukraine sehr virulent und dann hat die ukrainische Regierung auch die Tschernobyl-Zone zu einem militärischen Sperrgebiet erklärt und dann halt Soldaten hingeschickt. Das hat jetzt nicht wirklich einen Unterschied gemacht, aber da war dann nochmal mehr los bei den Checkpoints. Und insofern, es gibt schon eine Außengrenze und dann gibt es sogar nochmal innerhalb der Zone eine Innengrenze, also einen 10-Kilometer-Bereich. Der andere ist ja der 30-Kilometer-Radius oder war es ursprünglich. Und dann gibt es noch einen inneren 10-Kilometer-Radius. Also insofern wird es schon nach außen hin abgeschottet, aber die diese Kontrollen der Grenze und auch die Kontrollen innerhalb der Zone sind nicht sehr streng. Und selbst wenn sie strenger wären, ist es natürlich in so einem riesigen Gebiet und auch aufgrund der Tatsache, dass der größte Teil dieses Gebietes inzwischen halt überwuchert ist, halt einfach schwer, da irgendwie Leute zu finden. Und also es gibt einfach Straßen, die werden noch benutzt. Und wenn man da illegal reingeht, dann muss man diese Straßen meiden und wissen natürlich, wo die sind und wissen auch, wo diese Patrouillen langfahren. Aber wenn man erstmal in der Zone drin ist, dann gibt es weite Teile, da wird einen niemand mehr finden. Da führt keine Straße mehr hin, da gibt es überhaupt keinen Zugang, wenn die nicht mit Helikopter, was sie niemals tun, weil dafür gar nicht das Budget da ist, nicht mit Helikopter nach einem suchen, dann gibt es keine Chance, dass einen jemand dort findet.
Du hast jetzt einen Film gedreht und Untertitel praktisch hier 4 Leben in der Entfremdungszone. Das heißt 4 Menschen herausgegriffen. Wie hast du denn diese 4 Menschen gefunden?
Wir haben die Recherche angefangen im Anfang 2015. Wir haben sehr schnell daraufhin dann auch gedreht. Wir haben jedenfalls die Leute, wir sind erstmal dahin gefahren und haben uns, es gibt ja ein sehr interessantes Festival, das heißt 86 in Slavutic. Das ist tatsächlich auch die Stadt, die dann nach der Katastrophe für die Atomkraftwerksarbeiter gebaut wurde. In dieser Stadt gibt's heute wieder ein Filmfestival, was sich halt auch mit diesen Thematiken auseinandersetzt, wo wir unseren Film dieses Jahr auch zeigen werden. Und da leben sehr viele, die noch diese Erinnerungen haben und halt irgendwie eigene Erfahrungen mit der Katastrophe direkt vor Ort gemacht haben und mit dem, also in dem Reaktor gearbeitet haben, etc. etc. Und da begann unsere Suche. Und da haben wir dann auch zum Beispiel gleich am Anfang den Nikolai, also denjenigen, der bis heute im Atomkraftwerk arbeitet, kennengelernt und halt auch gleich gefragt. Und über diese Kontakte auch mit 86 haben wir dann auch angefangen, andere Leute zu finden oder zu suchen, halt Leute, die bis heute da rein und raus gehen, die halt eben, wie gesagt, wie Sascha, unser anderer Protagonist, der da sich heute noch so als Aktivist versteht und dafür eintritt, dass halt die Erinnerung aufrechterhalten wird, dass das auch zum Museum gemacht wird, der da tagtäglich reingeht und am Zonenrand lebt, den haben wir über diese Kontakte, die wir da geknüpft haben, kennengelernt. Und natürlich sind wir dann, wenn man erstmal in der Zone ist, dann haben wir halt ganz viele Häuser abgeklappert, wo halt noch Selbstsiedler leben könnten. Das sieht man oft genug nur daran, ob es halt noch halbwegs bewohnt aussieht oder nicht. Dann haben wir da halt an vielen Türen geklopft und letztendlich auch darüber unsere Protagonistin gefunden, die Baba Ganja. Aber das Schwierigste war auf jeden Fall diese Subkultur der illegalen Touristen, wie sie sich selber nennen, oder Stalker. Und da jemanden zu finden, weil die waren natürlich sehr misstrauisch, das ist ja letztendlich immer noch illegal, es ist jetzt nicht dramatisch, nicht total, also die landen nicht im Gefängnis lange Zeit, wenn die jetzt erwischt werden, aber trotzdem ist es eine sehr eingeschworene Subkultur, die wenig mit dem äußeren Leben zu tun hat und zu tun haben will, die sich in so Chatrooms und so ganz speziellen Örtlichkeiten dann treffen. Es hat was sehr Geheimnisvolles und da hat es sehr, sehr lang gedauert und sehr viel Vertrauensarbeit, dass wir da an jemanden rankamen, der dann auch bereit war, mit uns da reinzugehen, weil das schon auch etwas ist, wo die sich selber sehr mit offenbaren. Und also wo die ihre Stationen haben, wo die langgehen, welche Routen sie nehmen und so. Und gleichzeitig ist aber auch was sehr, sehr Persönliches und glaube ich für die sogar persönlicher als für die anderen, weil es gar nicht vorgesehen ist, dass das öffentlich wird.
Das heißt, repräsentativ sind diese 4 Menschen nicht, aber trotzdem repräsentieren sie natürlich Menschen, die in Tschernobyl heute noch leben.
Also ich würde schon sagen, dass sie repräsentativ sind für die verschiedenen Arten, mit denen heute noch Menschen in der Zone leben und mit der Zone interagieren. Das würde ich schon sagen. Also ich denke, damit haben wir schon, es gäbe noch andere Gruppen quasi. Es gibt ja auch noch richtige Plünderer, die da reingehen, um dann irgendwie Metall oder andere Wertgegenstände, die es halt überhaupt noch gibt, da rauszubringen. Das meiste ist allerdings schon weg. Aber es gibt vielleicht dann noch den Milizionär, der da irgendwie, oder Polizisten, der da halt irgendwie die Zonengrenze bewacht. Aber ist diese vier verschiedenen Zugänge zu dem Ort und damit zu interagieren, sind, glaube ich, schon auch vier sehr wesentliche, vier sehr relevante, wie man heute mit dieser Zone interagiert und was man irgendwie da rauszieht. So. Und sicherlich ist es bei denen, bei unseren Protagonisten noch so, dass die halt bis auf diese jungen Illegalen halt auch einen sehr starken biografische Verbundenheit haben. Und ich denke, das ist auch für viele, die da jetzt noch leben, natürlich vor allem für die Selbstsiedler und für andere Leute, die da interagieren, ist das schon auch repräsentativ. Also die haben schon ihre gemeinsame Geschichte quasi damit.
Was hat dich an diesen vier Menschen besonders beeindruckt oder wer von den vier Menschen hat dich besonders beeindruckt?
Also ich glaube, die haben mich alle auf ihre Weise beeindruckt. Also Sascha mit seinem fast schon so mit seinem mehr oder weniger verzweifelten Versuch, irgendwie da diese Erinnerung aufrechtzuerhalten und wie gegen Windmühlen anzugehen, um da ein Museum draus zu machen, was fast unmöglich ist. Unter den gegebenen Bedingungen, weil da wirklich niemand dran Interesse hat, vor Ort in der Ukraine, hat mich beeindruckt. Irgendwie hat mich auch Nikolai, der Atomtechniker, beeindruckt, der irgendwie versucht, da in dieser Katastrophe und dem Leid, was er selber erfahren hat, und bei seinen Freunden irgendwie einen Sinn zu geben und trotzdem einfach weiterzumachen, das auf eine paradoxe Weise, ein bisschen abschreckend, aber irgendwie schon beeindruckend. Und natürlich die Jungs, die da in die Zone gehen, illegal, und diese Mühen auf sich nehmen. Es hat mich auch auf eine Weise beeindruckt. Aber wenn man jetzt in so einer ganz positiv konnotierten Weise darüber spricht, beeindruckt, dann war es sicherlich am ehesten Baba Ganja, weil die ist einfach so eine herzensgute Frau und lebt da irgendwie wirklich in der Mitte vom Nirgendwo in ihrem alten Bauernhäuschen, und das ist aber irgendwie wunderschön in Stand gehalten. Die ist jetzt inzwischen 83 oder inzwischen 84, hat eine behinderte Schwester und kümmert sich um die und baut ihre eigenen Kartoffeln an und Himbeeren und hat da Hühner und macht und tut und ist die ganze Zeit am Rumrödeln, aber irgendwie scheint ihr das totale Freude zu bereiten. Sie hat so eine Lebensfreude sich erhalten, das ist da an ihr, das ist natürlich nicht so repräsentativ, da gibt es natürlich auch andere Geschichten, wie es bei 80-Jährigen insgesamt unterschiedliche Lebenswege gibt, aber die hat sich so eine Lebensfreude erhalten und lebt da irgendwie sehr, sehr gern dort, und das ist irgendwie ihr Ort. Und wenn man da hingeht, das hat mich am meisten beeindruckt, dann ist es halt so, dass dieser Ort, wo sie lebt und sie als Person, halt wirklich wie aus der Zeit und aus dem Raum gefallen scheint. So. Also sie passt da einfach nicht hin.
Und doch passt sie irgendwie hin, vielleicht auch von ihrem Alter her gesehen. Das heißt, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Aber ich habe noch ein bisschen erschreckt, weil dann taucht natürlich bei mir ein Klischee auf, wenn ich gehört habe, hier, sie hat ihren kleinen quasi Bauernhof mit Hühnern und Kartoffeln, und davon lebt sie, und das Ganze auf der Erde von Tschernobyl. Geht das? Ich weiß, man kann bestimmte Produkte essen, aber andere Produkte soll man meiden. Und wie sieht es denn damit aus? Die scheint Selbstversorgerin zu sein. Und
Also ich glaube, das ist für jeden, der um seine Gesundheit besorgt ist, ist es die allerletzte Idee, sowas zu machen wie Baba Ganja. Ich glaube, ich meine, die meisten, das waren ja einst Tausende, die da zurückgekehrt sind. Inzwischen sind es nach 30 Jahren oder jetzt dann 29, 28, wann auch immer die zurückgekehrt sind, sind es nur noch wenige hundert. Und ich glaube mal, das spricht auch schon für sich. Viele von denen hat es wahrscheinlich auch einfach trotzdem das Zeitliche gesegnet. Die da noch leben, sind alle sehr alt. Und insofern glaube ich aber trotzdem, das hatte seine gesundheitlichen Folgen auf die meisten anderen. Ich glaube, Baba Ganja hatte in ihrem Fall einfach nur Glück. Und was natürlich einen ganz entscheidenden Unterschied macht, ist, und deswegen gibt es auch nur, also die Bevölkerung derjenigen, die da jetzt noch leben, von den ursprünglichen Einwohnern, die ist sehr homogen, die Bevölkerung. Das sind fast nur Frauen, und die sind alle so rund um die 80. Und das ist schon interessant zu sehen, weil was es mit den Frauen auf sich hat, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, ehrlich gesagt, das hat viel mit dem Alkoholismus zu tun, persönlich einmal. Aber dass die alle um die 80 sind, also sie sind nicht viel älter, sie sind aber auch vor allem nicht viel jünger. Das ist insofern interessant, weil, also das hat dann mit den Folgen der Radioaktivität auch zu tun, weil diese Leute waren schon zum Zeitpunkt der Katastrophe selber relativ alt, also sie waren alle um die 50, jedenfalls nicht jünger. Und mit der Zeit, je älter man wird, desto weniger kann einem diese Strahlung dann direkt anhaben, weil es geht ja darum, dass was die Strahlung macht und was dann auch zu Krebs führt, ist ja, dass sie eine sehr viel höhere Mutationsrate in den Zellen quasi auslöst. Und wenn sich die Zellteilung aber so stark verlangsamt hat durch das Alter, die nimmt ja dann potenziell zum Alter eben ab, wenn die sich schon so weit verlangsamt hat, dann kann es sein, dass halt der Krebs, der daraus entsteht, so lange braucht, dass man schon vielleicht sogar eines natürlichen Todes sterben kann, bevor das überhaupt erst relevant wird. Aber wenn die jetzt 20 Jahre oder 10 Jahre jünger gewesen wären und da gelebt hätten, dann hätte sie wahrscheinlich gekostet. Die Leute, die damals hingezogen sind und jünger waren als jetzt Baba Ganya heute, oder relativ gesehen dann jünger waren, die leben da heute nicht mehr. Und entweder die sind weggezogen oder die sind gestorben. Also ich glaube, am Ende des Tages, Baba Ganya hatte Glück und sie hat, also trotzdem gilt weiterhin, das ist da so zu leben, wie sie lebt, ist für niemanden ratsam und eigentlich total gefährlich. Und wenn ich das jetzt machen würde, in meinem Alter noch, ziemlich sicher würde ich nach einigen Jahren daraus direkt Folgen ziehen.
Das Gebiet, das ist jetzt 30 Jahre alt, das heißt, in den 30 Jahren hat sich wohl wenig verändert. Selbstversorgerleben wie Baba Ganya da drinnen. Du bist rein und hast gefilmt. Wie hast du denn da gefilmt? Ich meine, wenn die Infrastruktur praktisch weg ist und moderne Infrastruktur, ich nehme an Internet und so weiter, hat man natürlich in dieser Wildnis entsprechend nicht aufgebaut oder man behilft sich irgendwie. Wie sieht denn das dann technisch aus?
Also erstmal hat natürlich gefilmt, dass der Julian auch von Early Bird Pictures, Julian Springhardt, ein fantastischer Kameramann, und ich, wir haben uns darüber auch viele Gedanken gemacht, was die Technik angeht. Wenn man da legal reingeht, wie wir es den größten Teil der Zeit gemacht haben, dann ist das nicht so ein Problem, weil da ist es relativ, also es ist wie in so einem, Art Park oder so. Also man darf ab morgens rein und abends muss man wieder raus. Und wir haben immer über diese Zeit, in dieser Zeit haben wir immer draußen gelebt und gewohnt und haben da natürlich dann unsere Technik mit reingebracht mit dem Auto und wieder mit raus. Und die echte Herausforderung war dann aber, dass als wir illegal mit den illegalen Touristen in die Zone gegangen sind, weil da gab es das natürlich alles nicht. Wir sind da für eine Woche unterwegs gewesen mit denen. Das heißt, wir hatten alles, was wir dabei hatten, auf unserem Rücken. Wir haben da Nachtwanderungen gemacht, um diesen Patrouillen zu entgehen, etc. etc., so wie die das auch immer machen. Das war ja unser Anspruch. Wir wollten zeigen und erleben, wie die das selber machen. Und da gab es natürlich keine externe Stromversorgung, natürlich. Und wir mussten auch alles, auch zum Beispiel unser Trinkwasser und unsere gesamte Technik mussten wir auf dem Rücken tragen. Und das war eine enorme Herausforderung. Und naja, das haben wir vor allem dadurch gelöst, dass wir halt möglichst energieeffizient gedreht haben. Wir hatten ein paar Akkus dabei, die wurden dann halt sehr streng rationiert. Wir haben unsere Sachen wir hatten einen ganz kleinen Laptop dabei, da haben wir dann die Sachen immer draufgespielt, die Daten draufgespielt, aber der wurde nur dafür angemacht und sofort wieder ausgemacht. Und so lief das. Interessanterweise, aber kleine Randnotiz, in den meisten Gebieten, wo zumindest eine Straße ist oder wo halbwegs noch, also wo in der Nähe halt noch im weitesten Sinne irgendwie Spuren von Zivilisation noch übrig sind, da ist das Netz und damit auch das Internet relativ gut. Tatsächlich das Funk-Internet. Also das geht, da gibt es natürlich auch andere Teile, durch die sind wir auch durch, aber man hat überraschend viel Netz, bringt einem aber nichts, wenn man da illegal unterwegs ist, weil dann macht man trotzdem das Handy vielleicht einmal am Tag an und dann sofort wieder aus.
Wie sieht es aus mit den Tieren? Wir haben über die Menschen geredet.
Also das Faszinierendste ist tatsächlich zu sehen, das sagen auch viele Biologen, darüber gibt es ja auch andere Filme und gäbe es solche Filme nicht, dann hätte ich gerne auch so einen gemacht, das interessiert mich nämlich ebenfalls sehr. Also die Strahlung hat zweifelsohne extreme Folgen auf die Flora und Fauna da gehabt. Da gibt es tatsächlich auch, wenn man genau hinschaut, sieht man auch so gewisse Mutationen, also bei Pflanzen natürlich vor allem, weil die Tiere sieht man nicht so hautnah meistens. Aber nichtsdestotrotz ist erstaunlich, wie sehr, also die Folgen der Radioaktivität sind extrem negativ. Die Folgen menschlicher Zivilisation direkt vor Ort sind aber viel negativer. Das heißt, wenn man das aus der Gleichung rausnimmt, und das ist ja in der Zone passiert, also es leben da keine Menschen mehr, die haben führen keinen, da gibt's keinen Ackerbau mehr, da gibt's oder so gut wie keinen, da ist halt fast niemand mehr, ne? Also im Verhältnis zu den vielen Hunderttausenden, die damals gelebt haben, leben da jetzt vielleicht noch oder arbeiten und leben da dauerhaft vielleicht 5.000 oder 6.000, alles in allem, wirklich alle gezählt, auch die Arbeiter, die nur tagtäglich rein und rausgehen, sind es vielleicht 5.000 bis 6.000 zu einem Zeitpunkt. Und früher waren das 300.000, 400.000. Und da zeigt sich schon das Verhältnis. Und wenn diese ganzen Menschen aus der Gleichung rausgenommen werden und deren tägliche Interaktion mit der Natur, dann sieht man, wie einfach sich trotz der Radioaktivität sich da die Natur doch wieder ihren Raum zurückerobern kann. Und das hat vor allem was mit viel mit Raum zu tun. Also da können jetzt halt die Wildschweinherden irgendwie überall rumlaufen, da können irgendwie die Elche grasen, da gibt's Bären und so. Das ist total verrückt. Also tatsächlich ist es, also was die Natur angeht, ist es erstaunlich, wie widerstandsfähig sich diese Natur zeigt gegenüber den Folgen und wie schnell sie auch diese Leerstelle, die jetzt der Mensch gelassen hat, trotz der Folgeschäden, die er hinterlassen hat, wie schnell sie diesen Raum wieder zurückerobert und wie frei sie sich da, mehr oder weniger frei sie sich da entwickelt. Und wie gesagt, also ist sicherlich so, dass wenn man jetzt Elche da drin vergleicht mit Elchen außerhalb der Zone, dann wird sicherlich so sein, dass die Todesrate und Mutationsrate und so sehr viel höher ist in der Zone und dass da viele mehr sterben. Aber trotzdem, die Natur produziert so viel mehr noch an Nachkommen und an Vitalität, dass das quasi kompensiert wird.
Du hast jetzt den Film abgeschlossen, sprich fertiggestellt Ende letzten Jahres, Ende 2016. Was hast du mit dem Film inzwischen angefangen?
Wir sind jetzt seit diesem Jahr dann, also beziehungsweise seit Ende letzten Jahres auch schon, sind wir auf Festivaltour. Wir waren jetzt in Amerika auf dem Festival. Wir haben jetzt noch andere Festivals, wie zum Beispiel das Ecotop Festival in Bratislava, was vielleicht dem einen oder anderen Begriff ist, wo wir jetzt unseren Film noch zeigen werden. Diese Festivaltour dauert noch an. Wir sind weiterhin natürlich auf der Suche nach anderen Festivals und bewerben uns fleißig und so. Und dann im Herbst fangen wir an mit der ganz klassischen Kinotour. Da ziehen wir dann hier durch die Kinos und dann hoffentlich gibt es noch viele Menschen hier, die halt den Film sehen können. Wir werden auf jeden Fall auch immer schön dabei sein und den Film dann hier durch die Kinos bringen in ganz Deutschland und vielleicht darüber hinaus, wenn sich die Möglichkeit ergibt.
Das heißt, bald ist der Film in den Kinos, wie es so schön heißt, das heißt im Herbst. Und dann kann man ihn sehen.
Genau, ich glaube, das Erste und vielleicht für viele klarste, wir werden uns auf jeden Fall auch nochmal an das Green Motions Festival hier in Freiburg wenden. Das ist ja dann auch schon so im Herbst und werden sicherlich auch da gerne nochmal unseren Film zeigen, wenn die uns denn wollen. Das haben wir noch nicht mit denen ausgemacht, aber vielleicht ist das, ich denke mal, dass die Interesse haben und ich denke, das ist auch ein erster Zeitpunkt, wo man dann vielleicht auf den Film schauen kann.
Das ist noch eins erzählt, dass man im Ausland den Film auf diesen Festivals stärker sieht als im Inland. Wie äußert sich das Ganze?
Naja, erstaunlich ist jetzt vorläufig. Das heißt ja, das ist erstmal eine Momentaufnahme, aber es heißt vorläufig, dass wir bei sehr viel mehr und sehr viel prestigeträchtigeren Festivals im Ausland jetzt bisher genommen worden sind und auch ein größeres Interesse uns entgegenschlägt als bisher hier in Deutschland. Woran das liegt? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es gibt ja auch viele, die hier in Deutschland an dem Film interessiert sind, aber wir haben zum Beispiel noch kein namhaftes Festival in Deutschland gefunden, was unseren Film nehmen wollte, aber im Ausland haben wir sehr wohl schon einige sehr interessante und sehr namhafte Festivals, die an uns Interesse haben oder die uns auch genommen haben. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es tatsächlich so, dass man hier in Deutschland von den vielen Berichterstattungen, die man darüber in der Vergangenheit bekommen hat und weil es bei uns ja auch mit dem Atomausstieg und so auch ein wichtiger alltäglicher Talking Point ist, vielleicht ist man da eher übersättigt als im Ausland, wo das halt noch was ist, wo man da wirklich noch Leute an ein Thema nochmal heranführen kann, stärker heranführen kann, wo es vielleicht noch nicht so viele Filme und Berichterstattung darüber gibt. Das ist vielleicht das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Interessant ist auf jeden Fall, wir haben natürlich auch im Rahmen der Festivals auch mit Programmmachern vom Fernsehen oder anderen Festivals gesprochen und interessant ist auf jeden Fall, dass wenn man erstmal mit dem Thema Tschernobyl kommt, dann sind bei den Film- und Festivalmachern und Fernsehmachern sind ganz viele, die sagen so, oh Gott, Tschernobyl, nicht schon wieder. Oh Gott, ich kann es nicht mehr sehen. Und da muss man erst diesen Reflex überkommen, weil wir haben ja auch eine sehr eigenständige neue Erzählung gefunden, muss man diesen Reflex erstmal überkommen, dass die sich überhaupt nochmal dafür interessieren. Und vielleicht ist das genau dieser Reflex, der hier in Deutschland zu unseren Ungunsten wirkt.
Moritz Schulz, ich danke mal für dieses Gespräch. Das war Moritz Schulz, Early Bird Pictures, Bad Krozingen. Merci.
Danke dir.